Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.
Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Mein Name ist Tobi und ich heiße euch, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Hannover 96 abgerutscht auf Tabellenplatz 8, jetzt mit dem Samstagabend-Topspiel. Wir hatten es nicht, als wir Erster waren, wir hatten es nicht, als wir Zweiter waren, wir hatten es nicht, als wir Dritter waren. Wir kriegen es aber als Achter. Das finde ich sehr lieb von der DFL, freue ich mich drüber. Samstagabend, 20.30 Uhr, Flutlicht, leider nicht volles Haus. Gegner ist der SC Paderborn, der Tabellensechste der Bundesliga, der zweiten Bundesliga. Und sonst sagt Max wieder, wir spielen gar nicht Bundesliga. Also der zweiten Bundesliga. Und wir dürfen gespannt sein, ob 96 doch mal ein Erfolgserlebnis hat, jetzt wo so ein bisschen Druck raus ist. Möchte ich drüber sprechen, aber das mache ich natürlich nicht alleine. Das wäre ein bisschen langweilig für euch, nicht für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deswegen freue ich mich, dass ein paar Leute mit dabei sind, unter anderem Chris. Guten Abend, Chris.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Du hast den Holz Maxel ja schon angekündigt. Da freue ich mich auch drauf, auf seine Expertise heute Abend. Und ich bin auch gespannt, wer noch so zu Gast ist. Schönen guten Abend in die Runde.
Ja, guten Abend, Chris. Und auch dabei Dennis. Schönen guten Abend, Dennis.
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde und an die Kuschel-Community da draußen. Ja, es ist hier eine ganz andere Stimmung plötzlich, ne? Also wir sind alle so gelöst, es geht um nichts mehr und also irgendwie, das ist so entspannt habe ich Hannover schon lange nicht mehr erlebt. Freut mich.
Ja, und ich dachte, du meinst, weil André nicht dabei ist. Aber gut, du spielst dann doch auf die Tabellensituation, auf die sportliche Situation an. Gucken wir aber drauf, ob wirklich es um nichts mehr geht und man befreit aufspielen kann und wie das so taktisch aussehen kann. Und wer könnte das besser tun als unser allseits beliebter und geschätzter Max. Guten Abend, Max.
Ja, vielen Dank für die Lorbeeren, lieber Tobi. Und ja, ich habe mich von meinem Bluthochdruck vom Betzenberg gut erholt. Und ich glaube, dass ich mich Dennis anschließe und mich jetzt freue, dass ich mal ein bisschen entspannen kann im Stadion, weil ja, es geht ja um nichts mehr.
Es geht um nichts mehr, jetzt ja.
Geschichte für uns.
War denn der Anstieg der Grund für den Bluthochdruck oder war es dann doch das Spiel?
Also den sollte man nicht unterschätzen, wenn man auf dem Betzenberg ist. Ich habe relativ wenig Alkohol getrunken, es ging noch, aber ich habe auch Leute gesehen, die gescheitert sind am Betzenberg und dann Unterstützung von anderen Fans gebraucht haben, um sich hochzuzerren.
Vor dem Spiel?
Ja, vor dem Spiel, weil das ist ein steiler Anstieg. Das ist man in flachen Hannover nicht gewöhnt.
Das stimmt, den Bierkonsum augenscheinlich aber schon. Naja, gut, das ist auch schön. Aber du bist heil wieder zurückgekommen, leider nur mit einem Punkt. Aber du hast ja verraten, dein Bluthochdruck hast du therapiert, das ist doch gut. Dann können wir ja schauen auf das Spiel, in dem es dann augenscheinlich laut einiger Meinung hier um nichts mehr geht. Ich sehe das komplett anders im Übrigen, aber das können wir ja gleich nochmal besprechen. Also ich sagte schon, es spielt der Achte zu Hause gegen den Sechsten. Hannover 96 mit 34 Punkten und der SC Paderborn mit 37 Punkten. Bei einem Sieg können wir ihn überholen, müssen es allerdings mit zwei Toren Unterschied machen. Die Tordifferenz trennt uns zwar nur mit zwei Toren, das heißt, bei einem Tor hätten wir Gleichstand, aber der SC Paderborn hat dann wie so, ich glaube, alle anderen Zweitligisten deutlich mehr Tore geschossen als Hannover 96. Das heißt, wir müssen dann schon mit zwei Toren Unterschied gewinnen und könnten dann sogar auf Tuchfühlung mit Düsseldorf kommen, den Tabellenfünften. Das ist doch mal ein Ziel, da steigen wir wieder in der Tabelle. Gucken wir mal ganz kurz auf die, also Bilanz von Hannover 96 gegen SC Paderborn. Es ist zum Glück nicht mehr die absolute Horrorbilanz. Bis zum letzten Heimspiel sprachen wir noch davon, dass wir nie gewinnen können gegen den SC Paderborn. So sieht es jetzt ein Tick besser aus. Wir haben in 11 Spielen 8-mal verloren. 2-mal unentschieden gespielt und 1-mal gewonnen. Warum sage ich es in der Reihenfolge? Weil gerade das letzte Heimspiel dann auch der erste Sieg gewesen ist gegen den SC Paderborn. Wer erinnert sich nicht daran, dass wir da schön mit 3-2 gewonnen haben. Ich dachte ja, wir starten dann eine Serie und machen dann die Saison gleich so weiter. Ja, dann haben wir aber in Paderborn gleich wieder verloren mit 1-2. Also das ist immer noch eine Horrorbilanz, ist 8 Niederlagen in 11 Spielen. Ich glaube, so schlecht sind wir nicht mal gegen irgendwen. Also selbst Real Madrid haben wir häufiger geschlagen als, haben wir nicht, aber zumindest gleich viel geschlagen wie den SC Paderborn. Ja, ja, ist ja so, ist ja so. Was wahr ist, muss wahr bleiben. Und die Formtabelle sagt folgendes: 96, wir wissen es, hat in der Rückrunde einmal gewonnen. Und das war das rühmliche 1-0 bei Jan Regensburg. Dann folgten das 2-2 gegen Münster, das 2-2 gegen HSV, das 1-1 gegen Fortuna Düsseldorf und das 0-0 gegen den FCK. Der Serie folgend müssten wir wieder 0-0 spielen. Aber das will ich ja nicht. Der SC Paderborn, seines Zeichens, hat immerhin dreimal gewonnen in den letzten 5 Spielen, aber auch 2-mal verloren, nämlich zu Hause gegen die Hertha und hat dann auch noch verloren zu Hause gegen Fürth. Also jetzt auch nicht unbedingt super starke Gegner, konnte aber Darmstadt, Ulm und zuletzt Preußen-Münster 2-0 im heimischen Stadion schlagen. Max, Paderborn, wieder vor uns in der Tabelle, dank der letzten Ergebnisse von uns. Also die haben 2-mal gewonnen, wir 2-mal unentschieden gespielt, macht 4 Punkte mehr. Und am Ende sind sie jetzt 3 vor uns, anstatt dass sie weiterhin 1 hinter uns sind. Max, also was kannst du von Paderborn sagen? Ist das eine Mannschaft, die auf Augenhöhe mit uns ist? Oder ist es eine Mannschaft, die vielleicht jetzt sogar eine Serie starten kann und nochmal nach oben rutscht? Die waren ja auch zwischenzeitlich, glaube ich, mal Tabellenführer in der Saison. Ich glaube, ähnlich erfolgreich, lange wie wir. Aber da lege ich mir jetzt nicht fest. Also wir waren es 1 Spieltag, das weiß ich. 2. Es gab ja, also 2 Wochen waren wir jetzt. Es gab die Länderspielpause. Ich glaube, Paderborn war auch mindestens einmal mal Tabellenführer. Also kommen die wieder hoch oder sind die auch eher so aus allem raus?
Ja, also ich habe mir das letzte Spiel gegen Preußen Münster im Einzelspiel angeschaut und rein systematisch waren sie dort in einem 3-4-1-2 gestaffelt mit einer Doppelspitze, einem 10er, 2 Achtern und 2 Flügelverteidigern. Und gegen den Ball hatten sie eigentlich ein recht simples Konzept, im Pressing recht abwartend agiert und auf die äußeren IVs nur angelaufen. Der 10er Melem hat den 6er, also den zentralen Aufbauspieler bei Münster, gedeckt. Das wäre bei uns dann wahrscheinlich Halstenberg oder vielleicht auch Kunze. Und der Rechtsverteidiger Obermeier ist dann immer auf den gegnerischen Linksverteidiger hochgerückt, sobald er den Ball bekommen hat. Das heißt, das Pressing dort gestaltet sich relativ ambivalent und simpel. Im Zentrum haben dann Castinada und Klaus sich auf die Raumdeckung positioniert, um immer auf die zweiten Bälle reagieren zu können und um die 2 offensiven Achter von Münster in ihren Deckungsstand zu stellen. Das heißt, bei uns werden das vermutlich dann Ginnoff und Leopold sein. Falls die Mittelfeldspieler vor Castagnada oder Klaus einen Pass bekommen, also wahrscheinlich dann Fabian Kunze, sind sie immer auf den ballführenden Spieler gesprungen und in den Zweikampf gegangen. Aber ich rechne jetzt persönlich bei uns damit, dass sie ihren Pressingansatz noch passiver, noch ambivalenter gestalten und sich eher auf den Mittelfeldblock und auf den tiefen Block fokussieren, weil wir ja bekannterweise Probleme damit haben. Und durch das zurückhaltende Pressing können sie sich eben relativ schnell zurückziehen und sich auf den Block fokussieren. Den gestalten sie dann in einem sehr engen und kompakten 5-4-1, bei dem sie sowohl die Zwischenräume in der Breite als auch die Räume in der Tiefe ziemlich effizient abdecken. Und nicht ohne Grund sind sie dadurch die zweitbeste Defensive der Liga geworden mit 28 Gegentoren, genauso viel wie Köln. Und lassen pro Spiel auch nur 1,51 Expected Goals zu. Und das ist auch der zweitbeste Wert der Liga. Wenn sie dann im Ballbesitz sind, also im kontrollierten Ballbesitz, im Spielaufbau, ziehen sie das Feld besonders breit durch die Außenverteidiger Zehnter und Obermeier und bauen dann in einem 3 plus 1 auf, also in einem abkippenden Sechser und 3 Innenverteidiger auf einer Höhe. Und besonders auffällig war dann gegen Münster die Vertikalität. Also jetzt mal ein Beispielspielzug. Melem hat sich aus dem Zentrum auf die rechte Seite abkippen lassen, den Ball für Grimaldi durchstecken lassen. Der hat auf den überlaufenden Obermeier gespielt und man war vor der Box und konnte in den 16er flanken. Also oft sehr viel in den Klatschen vom abkippenden Stürmer oder abkippenden Zehner, immer ein überlaufender Spieler durchs Zentrum oder auf Außen. Und wenn man da dann den Ball verliert, ist man auch schnell ins Gegenpressing gekommen. Das heißt, man muss hier darauf achten, dass man die Außenbahn relativ tief besetzt. Das heißt, Halstenberg oder dem auf der gegenüberliegenden Seite nicht so hochstehend im Ballbesitz, dass wir eben nicht Gefahr laufen, dort überlaufen zu werden. Als Münster sich dann zurückgezogen hat, das heißt, wenn wir uns zum Beispiel in den Block zurückziehen würden, kam aus dem Zentrum heraus immer wieder Tiefenläufe, um die Abwehrspieler zu binden, um dann mehr Raum auf Außen für Obermeier oder Zehnter zu schaffen. Das ist auch ein häufiges Konzept bei Paderborn. Die spielen mit sehr vielen Flanken, oftmals in so eine 3- bis 4-Mann besetzte Box. Die Flanken sind allerdings oft flach oder halb hoch, weil Paderborn auch keine wirklichen kopfballstarken Spieler hat. Das heißt, der Fokus ist dann eher auf die Füße, würde ich mal sagen. Für mich sind noch einige Spieler hervorzuheben, die diese Saison ziemlich gute Leistungen zeigen. In der Innenverteidigung ist es Abwehrchef Felix Götze, der Zweikampf- und Kopfballstark ist, sehr viele Schüsse im Strafraum blocken kann. Ich glaube, ligaweit sogar der beste Wert mit irgendwie 1,3 geblockten Schüssen pro Spiel. Ist im Spielaufbau besonders stark, kann Pässe in die Tiefe spielen und ist allgemein also er kann ein sehr gutes, effizientes und sicheres Aufbauspiel aufziehen. Das heißt, beim Pressing muss man darauf achten, dass man nicht Gefahr läuft, von ihm ausgespielt zu werden. Hervorheben möchte ich auch den 20-jährigen Linksverteidiger Aaron Zehnter, der seine Mitspieler sehr gut in der Offensive durch Flanken, ich glaube 7 oder 8 Torvorlagen sind inzwischen, und Pässe in Szene setzen kann und auch im Balltragen eine hohe Geschwindigkeit mitbringt. Defensiv haben wir aber die Upside, weil er recht anfällig ist, dort im 1-gegen-1 Probleme zu haben und dann vom linken Innenverteidiger Brackelmann Unterstützung benötigt. Offensiv finde ich, der letzte Spiel auf der Bank war, Philipp Bilbia besonders spannend, der sehr viel Kreativität am Ball mitbringt und nur 1-gegen-1 mitbringt und dazu oft durch intelligente Raumbesetzung ohne den Ball auffällt. Aber bei Paderborn muss man sagen, was mir auch im letzten Spiel aufgefallen ist, dass eine relativ schlechte vereinsinterne Stimmung ist. Lukas Kwasniok wollte eigentlich im Winter zum HSV, der Wechsel wurde ihm verwehrt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht alle Parteien so zufrieden damit sind, dass der Trainer geblieben ist. Also die Pressekonferenzen wirken alle so ein bisschen versteift. Und auch bei einem späten Siegtreffer gegen Münster ist auch irgendwie beim Torjubel keiner zum Trainer gelaufen. Und irgendwie auch das Abklatschen zwischen Sportdirektor und Trainer war nicht ganz so, wie man das erwarten würde. Aber ich interpretiere da jetzt auch viel rein. Das heißt, für uns wird es wichtig sein, dass wir den Prinzipien wie gegen Kaiserslautern treu bleiben. Intensives Pressing, nach Ballgewinn schnelles Umschalten, Tiefenläufe, um die Gegenspieler zu binden und die Räume für Gindorf oder für Matondo zu öffnen. Ja, also die Prinzipien sind gleich bei uns. Wir sind im letzten Spiel halt nur am Abschluss gescheitert und das müssen wir jetzt auf jeden Fall verbessern.
Weißt du, welcher Spieler für mich der interessanteste vom SC Paderborn ist?
Gute Frage. Ansa?
Also es ist tatsächlich, hat nichts mit Fußball zu tun, hätte ich beinahe gesagt. Es ist tatsächlich Grimaldi. Weißt du warum?
Nee.
Grimaldi, Ex-96er.
Ich wollte sagen, stimmt, vielleicht weil er bei Hannover mal war.
Ex-96er, ganz genau. Ich glaube nur ein Jahr, aber zumindest ist ein Ex-96er, kommt ursprünglich aus Göttingen, aus der Stadt, in der ich jetzt lebe, ist dann nach Hannover gegangen und war dann lange Zeit unterklassig tätig. Waldhof, Saarbrücken fallen mir da ein und hat dann den Sprung jetzt in die zweite Liga geschafft. Und wer aus Göttingen kommt, weiß, dass Fellini und das Amavi in Grimaldi Hand, sein Bruder betreibt das. Amavi, der gemeinsame Vater, das Fellini, also die Familie Grimaldi hier in Göttingen, ich wollte Hannover gerade sagen, hier in Göttingen sehr bekannt für gute italienische Küche. Und tatsächlich war der Paderborner Stürmer dann auch im Sommer häufiger mal im Amavi zu treffen. Und ich fand es ganz
gut. Ist das Schleichwerbung? Kriegen wir das
Geld dafür? Wenn er bei 96 war, verstehe ich auf jeden Fall, warum Tobi einleitend gesagt hat, es hat nichts mit Fußball zu tun.
Ja, okay, wenig. Aber lassen wir das, also Grimaldi, ehemaliger 96er, vergessen wir die Werbung für italienische Restaurants. Aber ich kann trotzdem.
Ja, was seid ihr gegönnt? Also,
wenn ihr in Göttingen mal seid, ihr kommt ja nicht zu mir, gehen wir mal ins Amavi. Ja, es ist
wirklich so.
Hallo? Du warst schon in Göttingen, aber wir waren nicht im Amavi. Entschuldige bitte, Christian, du bist der Einzige aus der Runde, der mich bisher hier besucht hat.
Nö, stimmt, wir waren im naheliegenden Getränkemarkt und haben uns anderweitig versorgt.
Mit hannoverschem Bier und mussten den Kassierern erzählen, dass wir, es gibt nämlich hannoversches Bier hier im Rewe. Ich schweife völlig ab, es tut mir leid. Es gibt hannoversches Bier, es gibt leider kein Herrenhäuser, das gibt es hier nur in der Getränkequelle und auch nur in der Getränkequelle am Lutheranger. Aber es gibt Gilde in den Rewe-Märkten und da haben dann Christian und ich uns mit Gilde versorgt. Und
die Sendung finanziert sich heute von selbst. Also
Alter, ich muss also wirklich richtig. Also, und muss bei der Kasse dann erzählen, dass wir Hannoveraner sind.
Und jetzt eine kleine Werbeunterbrechung.
Was? Ja, nein, es war keine Werbung. Aber gut, okay. Also, Max hat viel über Paderborn erzählt, Dennis. Für mich ist Paderborn immer so, wirklich, ich nehme die nie ernst. Ich tue da auch nicht gut, ich tat da ganz oft nicht gut dran. Ja, nicht,
das geht mir nicht.
Ja, zum Beispiel. Also, was oder verbindest du mit Paderborn in irgendeiner Art und Weise, außer das Breitenreiter, mit dem er aufgestiegen ist? Was mit denen?
Ja, scheiß langes Gegentor gegen uns. Und nee, es ist jetzt, ist halt so eine, es tut mir jetzt auch leid, ist aber so eine Nichtmannschaft, also verbinde ich jetzt auch nichts mit. Aber ich würde sagen, Paderborn kommt jetzt zur rechten Zeit. Ne? Wir haben sie alle eingelullt. Das ist ja Breitenreiter-Trick gewesen der letzten Wochen. Schön immer unentschieden spielen. Das heißt, also die glauben jetzt auch nicht, dass da irgendwas kommt, dass wir überhaupt Tore schießen können. Und jetzt fiedeln wir die schön 4-5-0 weg. Passt auf, Jungs. Das geht richtig ab jetzt. Und alle, die nicht ins Stadion gehen, werden sich im Nachhinein in den Hintern beißen.
Ich bin aber sehr froh, dass du einleitest mit, es geht um nichts mehr und dann aber so und da was raushaust. Und ja, nein, ich finde das, nein, ist doch richtig. Ist doch, ist doch korrekt. Das muss ein Tipp gegen Paderborn sein. Sei mir nicht böse, ist doch alles gut. Ja. Oder Chris, wie siehst du es? Also, das ist doch auch wirklich, ich meine, gut, deren Torhymne können wir zum Glück nicht hören. Für mich die schlimmste im gesamten deutschen Fußball.
Was ist das? Welches Lied?
Hermann Löns, Die Heide brennt.
Ach du lieber Himmel.
Also Chris, für dich auch Paderborn eher so eine Nichtmannschaft?
Also zumindest eine Mannschaft, die man nie als potenzielle Gefahr wahrnimmt. Damit verbindet man vielleicht auch noch einen kurzen Aufenthalt von Musiala, der da durchaus gar nicht so schlecht performt hat. Aber für mich eine Mannschaft, die so irgendwo im Nirgendwo vor der Saison nie eine Rolle spielt, bei irgendwelchen, also wenn man sich auf potenzielle Aufstiegskandidaten festlegen möchte, fällt eigentlich nie der Name Paderborn. Und sie schaffen es aber relativ häufig in den Saisons dann irgendwie wieder im oberen Drittel aufzutauchen, wo sich alle Leute fragen, wie haben sie das denn geschafft? Ich hoffe, dass Dennis recht hat, dass wir jetzt unterschätzt werden. Ich glaube, wir sollten schon alleine aufgrund der Bilanz, die du hier mitgeteilt hast, Paderborn auf keinen Fall unterschätzen.
Das glaube ich halt auch, das stimmt. Und Max hat uns ja gerade erzählt, wie Paderborn spielen wird, wie wir Paderborn zu erwarten haben. Und dann wollen wir da auch gleich nochmal gucken, wie würden wir denn wieder 96 aufstellen und am Ende, wie geht's aus? Machen wir aber gleich. Beruhigt euch ein bisschen nach einer kurzen Pause.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Also, Paderborn dürfen wir nicht unterschätzen. Chris hat es gesagt, die Bilanz ist verheerend. Nichtsdestotrotz, Dennis hat schon mal das Ergebnis sehr schön prophezeit und die Latte damit relativ hochgelegt. Und jetzt gucken wir dann doch einfach mal, und ich mache mal diesmal, Chris habe ich, glaube ich, noch nie zuerst gefragt, wie er spielen würde. Und der setzt sich auch gerne mal auf Züge. Deswegen will ich jetzt von Chris wissen, wie würdest du, wenn du jetzt André Breitenreiter wärst? Und Max hat gesagt, was Paderborn oder von Paderborn zu erwarten ist. Ich nenne es mal auch hinten ein ziemlich, ja, das schöne Wort ist tiefstehender Block. Ich sag mal ein Abwehrbollwerk. Ja, wir sind jetzt im Doppelpass. Wie würdest du dieses Abwehrbollwerk knacken, Chris? Erstmal taktisch und dann auch gern personell.
Erstmal bin ich sehr froh, dass wir im letzten Spiel gesehen haben, dass wir durchaus imstande sind, Chancen zu haben. Problem ist, wir hatten ein deutliches Problem damit, Chancen zu nutzen und zu verwerten. Ich kann nur hoffen, dass der Trainer den meinigen, wie auch den Tipp der Hatz, den einen oder anderen Spieler in der letzten Woche oder in der laufenden Woche mal ans Kopfballpendel zu schicken, genutzt hat. Weil dann hätten wir im letzten Spiel zumindest 2 Tore gemacht. Grundsätzlich glaube ich, also stellt sich die Mannschaft in bestimmten Teilen von alleine auf, weil wir ja hoffentlich wieder mit einer Viererkette antreten, Moreau ja verletzt ist und wir zumindest daher schon mal wissen, wer hinten rechts stehen sollte, genauso wer hinten links stehen sollte, nämlich nicht Dovik, wobei man den letzten Spiel halt vielleicht hätte bringen können zu einem gewissen Zeitpunkt, aber mit Halste wir wahrscheinlich den besseren Spieler auf dieser Position haben. Innenverteidigung Neumann, Tomjak ist auch selbsterklärend. Eine Diskussion über Leopold müssen wir nicht führen. Eine Diskussion über Kunze vielleicht. Ich kenne zumindest jemanden, der heute nicht da ist, der sie jetzt aufmachen würde. Und dann würde ich ihn fragen, was ist denn die Alternative? Und dann würde er vielleicht wieder ausrufen, Besuschkow, aber den gibt es ja nicht mehr. Und somit wäre dann die Alternative Christiansen.
Weiß ja, nicht, Digga. Gibt's ja auch nicht.
Also,
gibt's ja gerade auch nicht, genau.
So, Matondo ist für mich eine sehr unsichere Position. Also was macht man mit Matondo? Möchte man jetzt ihm nach dem schlechten Auftritt im letzten Spiel die Chance geben, das wieder zu relativieren? Oder möchte man sagen, okay, wir gucken eher auf die Leistung des Spieles davor, wo ja sein Signature-Move geklappt hat. Dazu würde ich neigen. Also ich würde den Spieler unterstützen, weil wir halt erstens mal so ein bisschen Perspektivmangel haben. Ich glaube nicht, dass wirklich Uden auf der linken Flügelposition einen Startplatz kriegen sollte. Der Sturm stellt sich für mich alleine auf mit dem Gangkamp und Resoldi. Das sollten wir nicht angehen. Rochel sollte man auch spielen lassen, schon alleine, weil es einer der wenigen Spieler ist, den wir im nächsten Jahr hier auch haben werden. Und das wird wahrscheinlich dann, wenn wir mit einem komplett neuen Kader in die neue Saison starten, einer der sein, wo wir sagen müssen, das ist vielleicht einer, der die Mannschaft kennt, auf dem wir aufbauen können. Möchtest du auch schon einen Ergebnistipp von mir haben?
Nein, das möchte ich nicht. Aber erstmal, du spielst also im 4-2-2-2, also Leopold und Kunze dann auf der Doppel-6, so wie du es angekündigt hast. Und auf den Halbpositionen dann links Matondo und rechts Rochelt vorne der Sturm und hinten die Verteidigung stellt sich von selbst auf. Du hast es schon gesagt, ich will es trotzdem nochmal ergänzen, hätte ich vorher machen sollen. Also Moroya fällt verletzt aus, das ist korrekt. Auch Junjo Lee steht noch nicht wieder zur Verfügung. Max Christiansen ist frisch operiert am Nasenbein, dem wird jetzt eine Maske angepasst, aber ist dann wohl auch für Paderborn eher nix. Kenneth Schmidt auch nicht aus privaten Gründen, die wir hier nicht erläutern werden und über die wir auch nicht sprechen werden. Wir respektieren da die Privatsphäre dieses Spielers und wünschen, dass er schnell wieder zurückkommt. Ich finde gut, wie es 96 das managt. Ich finde es schlecht, wie darüber berichtet wird. Aber so viel dazu. Ich würde tatsächlich jetzt mal anschließen, damit ich nämlich nicht wieder auf Max aufspringe und einfach sage, ich sehe es wie du, Max. Ich bin fast bei dir, Christian. Ich bin fast bei dir. Also für mich ist die Viererkette auch völlig indiskutabel. Ich spiele allerdings nur mit einem Sechser und das ist Kunze. Weil Max hat erklärt, die werden schon sehr defensiv abwartend spielen. Deswegen reicht mir der eine Sechser. Ich möchte dann mit einem Dreier-Mittelfeld tatsächlich spielen, mit Leopold, aber ein bisschen variabel durchaus auch, aber Leopold mehr so im Zentrum. Ich habe rechts auch Rochelt und ich habe links Gindorf. Ich sage auch weshalb. Für mich Rochelt Spieler des Spiels aus dem Spiel gegen Düsseldorf, Gindorf dann Spieler des Spiels auf dem Betzenberg und beides zu Recht. Und Matondo, also Hamburg war ein super Start, das dürfen wir bitte nicht, wollen wir auch nicht kleinreden, war ein super Start und alles in Ordnung. Und ich glaube auch, der Junge kann was, ich glaube auch, dass er uns nützt, ich glaube nur, dass er noch nicht so richtig integriert ist in der Mannschaft, habe ich so ein bisschen das Gefühl, in den Spielabläufen zumindest. Und ich finde, Rochelt und Gindorf können sehr variabel sein. Die können die Seiten switchen. Da kann auch mal dann Gindorf ins offensive Zentrum gehen, Leopold sich vielleicht ein bisschen fallen lassen oder sogar auf die Halblinke gehen. Also das ist für mich eine interessante Dreierkombi da. Und deswegen würde ich sie tatsächlich so bringen mit, wie gesagt, Rochelt, Leopold und Lars Gindorf. Und vorne drin stellt sich für mich auch von selbst auf, und zwar völlig egal, wie das Spiel vorher war, für mich müssen in Gangkamp und Tresoldi immer spielen, auch in der Mangelung an wirklich nur ansatzweise adäquatem Ersatz. An der Stelle aber herzlichen Glückwunsch Dennis Husser. Dennis Husser bekommt automatisch in 9 Monaten nach seinem 18. Geburtstag einen Profivertrag. Da haben wir uns jetzt langfristig mit ihm auf eine Zusammenarbeit verständigt. Wie langfristig, wurde nicht gesagt. Wir können allerdings, da bin ich dann bei den Medien, davon ausgehen, Tresoldi hat es damals 4 Jahre bekommen. Ich denke, Husser wird in der Richtung ebenso sein. Also Dennis Husser dann mit einer langfristigen Perspektive bei Hannover 96 soll weiterhin im Moment noch pendeln, so ist er mal zwischen U19 und U23 und kann sein, dass er im Sommertrainingslager wieder mit den Profis mitfährt. Aber den will man augenscheinlich etwas behutsamer aufbauen als Nicolo Tresoldi. Dennis, wie würdest du denn spielen lassen?
Im Prinzip wie du, lieber Tobi. Ich würde auch auf jeden Fall Gindorf drin lassen, weil der einfach ein super Spiel gemacht hat und der es sich absolut verdient hat, wieder in der Startelf zu stehen. Und dann habe ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen am Überlegen. Also klar, Rochelt, wenn er wieder fit ist, eigentlich auch ein Thema. Und dann wäre wahrscheinlich die Frage, wer ist der bessere Spieler von der Bank? Matondo oder Rochelt? Und ich würde dann auch tippen, wahrscheinlich ist es besser, mit Rochelt anzufangen und Matondo irgendwie zu bringen nochmal, weil Rochelt von der Bank in der Vergangenheit nicht so funktioniert hat. Also, und dann wäre ich tatsächlich bei der identischen Aufstellung und auch bei der Taktik.
Finde ich gut, das freut mich. Max, jetzt wirst du natürlich uns erstmal erklären, warum wir alle keine Ahnung haben und uns sagen, wie es wirklich gehen wird.
Nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, keine Abweichungen. Also meine Viererkette ist Halzen, McTomiak, Neumann, Dehm, davor Kunze als Sechser, Doppel-8 Enzo Gindorf, links Rochel, zentral Tresoldi und Jessic rechts. in der Staffelung gegen den Ball, weil du halt den Dreieraufbau von Paderborn spiegeln musst und dann immer mit einem weiteren Achter, also entweder Leopold oder Ginn auf den Sechser denken musst. Aber von der Staffelung her gehe ich und auch vom Personal her gehe ich da eigentlich bei euch voll mit, weil ich finde, dass Matondo in diesem Spiel von der Bank relativ wichtig sein könnte, weil das Spiel am Anfang relativ intensiv und energieaufreibend sein wird und man vor allem dann die Paderborner rechte Seite mit Matondo dann nochmal in der 60. quasi nochmal mehr in Gefahr bringen kann. Und ich finde, dass Rochelt, wenn er fit ist, von Anfang an spielen muss. Du hast es ja bereits erwähnt, aber zwei Spiele vorher der beste Spieler auf dem Platz und ist für mich auch gegen den Ball am Anfang sehr, sehr wichtig und auch wichtiger als Matondo. Vor allem, wenn wir, vielleicht wird Paderborn ja auch im Ballbesitz dann deutlich mehr Druck machen und wenn wir uns dann defensiv zurückziehen müssen, dann ist Rochelt da schon besser.
Mensch, also da haben wir fast grundsätzliche Einigkeit. Chris hat nur eine leichte Abweichung, aber das ist, glaube ich, auch verschmerzbar. Man kann auch Matondo bringen, das ist okay. Ich glaube aber auch, wie du, Max, wenn die Kräfte bei Paderborn schwinden, es dann langsam kälter wird nach dem wundervollen Frühlingstag, so gegen 21.30 Uhr wird es dann langsam kalt, die Beine brennen und dann kommt der von der Bank frische Matondo und rennt über die linke Seite.
Aber dann haben wir jetzt unsere gemeinsame Vorwärts-nach-Weit-Aufstellung quasi.
Wir haben jetzt eigentlich fast die gemeinsame, ich versuche es ja nicht mehr, aber ja. In diesem Fall war es
Harmonie. Ich glaube, Hannover zwingt uns, weil wir haben ja nichts, was noch spielen könnte. Also so, wenn ich mir die Bank anschaue, dann ist ja eigentlich relativ optionslos, wie wir noch aufstellen könnten, mit welchem Personal.
Ist es tatsächlich. Also das ist eigentlich fast traurig, weil auch wenn ich dann überlege, Uden, den du angesprochen hast, Dennis, für mich auch keine Alternative, den Chris angesprochen hat, das tue ich Dennis unrecht, weil für mich ist Uden keine Alternative. Ich glaube, hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie viele Spieler, ja, wahrscheinlich wird er doch für den Kader gebraucht werden, ansonsten ist er eher einer, der U23 mehr helfen kann als uns aus meiner Sicht. Da ist Gindorf schon den Schritt vorne. Tom Mustier hätte ich irgendwie gern zurück, der jetzt Essen.
Nee, aber also ich glaube, Aseko wird auf jeden Fall auch in den Kader kommen, weil der ist ja.
Aseko.
Der ist ja rot gesperrt, also musste ja in irgendeinen Kader rein und der wird wahrscheinlich auch bei uns reinrutschen. Und wir geben dann dafür wahrscheinlich jemanden ab, der spielen kann.
Uden. Dann Uden.
Ja, oder Uden wahrscheinlich, den wir runtergeben. Ja. Aber Aseko wird, glaube ich, auf jeden Fall sein Debüt geben am Samstagabend.
Meinst du, der wird. Ja. Alter, ist er denn spielberechtigt dann in der Bundesliga?
Natürlich, warum sollte er nicht spielberechtigt sein? Oder ist es oder gelten Rotsperren? Ja, es könnte also, sein, übergreifend rot gesperrt ist natürlich. Weil die,
das könnte man mal im Hintergrund mal kurz recherchieren, jemand.
Gute Frage, der ja. Gute Frage.
Ich hätte jetzt nämlich eigentlich gedacht, dass er auch bei der Ersten nicht spielen kann.
Darf ich noch eine Ergänzung machen zu Dennis Husser? Oder Husser.
Sympathischer Name, wolltest du sagen, ne?
Ja. Der Junge, ja, gut, die Eltern hätten sich mit dem Vornamen vielleicht nochmal Gedanken machen sollen, aber der Mann ist halt wirklich, also mehr am Beginn einer Karriere kann man, glaube ich, kaum stehen. Der hat bis jetzt fast ausschließlich in der U19 gespielt und hat sogar in der zweiten, also bei den Amateuren bei uns, jetzt erst in den letzten 5 Spielen überhaupt mal Einsatzzeiten bekommen. Er wurde eingewechselt, hat in den 4 Spielen kein Tor geschossen. Gut, da waren jetzt auch 2 empfindliche Niederlagen dabei mit dem 5:1 jeweils gegen Essen und gegen Osna.
Essen übrigens, da hat Gindorf getroffen, wollen wir es noch sagen?
Ja, gerne. Aber der Mann ist halt wirklich, also Tresoldi hatte ja schon im Vorfeld so ein bisschen eine Welle in den Profibereich reingemacht. Die hat Osa noch nicht gemacht. Also der braucht auf jeden Fall noch 1-2 Jahre, bis er überhaupt eine Perspektive sein kann, glaube ich, bei den Profis. Und ich wünsche mir sehr, dass das gesamte Umfeld nicht diesen Hype-Train aufnimmt, den jetzt schon die Bild-Zeitung wieder in Gang setzen möchte, sondern dass man dem Spieler mit seinen 19 Lenzen, mit seinen 17 Lenzen, sorry, die nötige Zeit gibt, die er brauchen wird.
Ja, ganz kurz zu Tresoldi. Also der rein von den Zahlen her sind beide relativ ähnlich. Tresoldi kam aus der U19-Saison mit 7 Toren und einer Torvorlage. Husser kommt aus der U19-Saison mit 6 Toren und 3 Torvorlagen. Was ich bei Husser halt spannend finde, ist im Vergleich zu Tresoldi, dass ich beide von ihrer Entwicklung relativ ähnlich einschätzen würde, aber körperlich natürlich beide ganz andere Spieler sind. Dennis Husser ist 1,96 und bringt, also ich verfolge ihn jetzt seit der U17, seit der ersten Saison, wo ich ihn gesehen habe, war er immer bekannt dafür, dass er technisch extrem fortgeschritten gewesen ist im Vergleich zu den anderen Spielern. Und auch, also er ist ein Horror für Verteidiger. Also er hat eine sehr gute Körperbeherrschung, ein sehr gutes Dribbling als Stürmer. Und ich glaube, dass es ähnlich wie Tresoldi in der nächsten Saison so sein wird, dass er über kurze Sätze an die erste Mannschaft rangerückt wird. Und wenn er den überzeugen kann, dann in der Rückrunde nächste Saison vielleicht schon eine Option für den Sturm ist.
Also ich freue mich sehr, dass du mir inhaltlich widersprichst und somit den Grund dafür lieferst, warum du hier eine Zukunft hast und ich hier demnächst immer weniger eingesetzt werde. Tobi, du wirkst schon unruhig und bestätigen, das ist das Schlimme.
Nein, also du wurdest ja schon häufig nicht eingesetzt und da gibt es ja Gründe für Dennis. Also nicht du, Dennis, ich wollte dich jetzt ansprechen. Nein. Ja,
ja das, also soweit ich sehe, erstreckt sich das Rot auf alle Wettbewerbe. Also
dann korrigiere ich natürlich meine Aussage von vorhin und Aseko wird natürlich nicht sein Debüt geben am Samstag.
Ja, und wer solche Regelwerkschwächen hat, der darf mich dann halt doch nicht einfach ersetzen. Ne? Ja,
so ist es. Also
dann kämpf weiter, Max, du wirst es schaffen. Irgendwann bin ich hier weg.
ChatGPT sagt was anderes.
Was, ich bleibe?
Nein, das also dazu. Eine Sperre aufgrund einer roten oder gelb-roten Karte erstreckt sich auf alle Wettbewerbe des DFB, einschließlich der Spielklassen unter seinem Dach. Der gespielte Spieler ist während dieser Zeit in sämtlichen offiziellen Wettbewerben, in denen er für eine Mannschaft des betreffenden Vereins teilnahmeberechtigt wäre, nicht spielberechtigt. So steht es im gemäß der DFB-Statuten, okay. Spielordnung, Paragraph 8, Absatz 3.
Denn also, Danny DeWitt, der in dieser Saison ablösefrei zu Bochum gewechselt ist, ich erinnere mich, der war nämlich im letzten Eredivisie-Spiel, hat er eine rote Karte bekommen und war dann im ersten Pflichtspiel vom VfL Bochum rot gesperrt.
Selbst da, okay.
Selbst saisonübergreifend, ja. Also dann, ja
gut, dann und selbst dann also auch länderübergreifend augenscheinlich.
Ja.
Gut, okay, dann ist es so. Also dann Aseko nicht, hätte er auch nicht verdient. Schlimmer Auftritt bei der U23. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ja,
vom Schiedsrichter war es ein schlimmer Auftritt, das stimmt. Das war eine gelb-rote Karte, die auf jeden Fall keine gelb-rote Karte
war. Nein, das stimmt nicht. Die gelbe Karte war diskutabel, die gelb-rote war einfach dumm und folgerichtig. Er stempelt ihn im Mittelfeld vor den Augen des Schiedsrichters.
Es war andersrum, der Osnabrücker Spieler den gestempelt. Aber gut, darüber können wir uns jetzt
Ding, 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 ding. Oh, aber die nächste Runde.
Also meine Sicht und alle Perspektiven, die ich gesehen habe, haben gezeigt, dass Aseko.
Ja, es gab auch so viele Kameraperspektiven
auf den Riedestein. Alle, die ich gesehen habe. Aber
ja, ja, es gibt es, wenn die sich hier gegenseitig umhauen und diskreditieren, dann sind wir beide demnächst alleine hier. Und dann müssen wir uns gar keine Sorgen mehr machen, was hier
los ist. Aber du hast nicht ganz unrecht. Also es war schon eine beidseitige Berührung. Ist ja okay, aber also trotzdem geht er dumm hin. Und der Osnabrücker ist dann schlauer. So.
Ja, aber wie gesagt, ist ein weiteres.
Das Schlimme an der gelb-roten Karte fand ich höchstens die Körperhaltung des Schiedsrichters. Aber gut, das ist, das, wenn er das braucht, bitte. Sei es geschenkt. Und da sind wir auch schon fast bei der U23. Ich will nur ganz kurz sagen, auch die hat ein wichtiges Spiel. Saarbrücken, Aufstiegskandidat, das wird wahrscheinlich wieder nichts. Und es ist auch die ganze Verteidigung irgendwie krank, gesperrt, weg. Ja, das wird also bitter. Und Daniel Stendel sucht Verteidiger und möchte Offensivspieler umschulen zu Verteidigern. Vielleicht stellt er einfach Russa hinten rein. Ja, ist lang, kann die Kopfballduelle gewinnen. Musst du beim Torschuss aufpassen, dass er nicht, naja, im Strafraum Stürmer und so, das kann dann daneben gehen. Aber das soll der kleine Blick zu U23 gewesen sein. Interessant fand ich übrigens eine Meldung aus dem Frauenbereich von Hannover 96. Und zwar hat die dritte Frauenmannschaft von Lea, ihr kennt sie, die war hier bei uns zu Gast in der Sondersendung zum Thema Frauenfußball, hat eine neue Spielerin begrüßen dürfen in ihren Reihen. Insa Hulp heißt sie. Insa kommt aus dem Handicap-Sport von Hannover 96. Also sie ist eine Person mit einem Handicap und hat es geschafft, sich jetzt in die dritten Frauen von Hannover 96 zu spielen und dort vollwertiges Mannschaftsmitglied zu sein, auch eingesetzt zu werden, zu spielen. Das finde ich toll. Da geht stark. 96 einen wirklich, wirklich starken Weg. Also erstmal stark von Insa, stark von 96, stark von Lea. Und deswegen werden wir das Thema Inklusion auch nochmal uns genauer angucken. Nicht heute, aber grundsätzlich das Thema Inklusion bei Hannover 96. Das ist wirklich ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen können und auch sollten. Und das ist wieder so eine Meldung, wo ich sagen würde, die sucht schon ein bisschen ihr Beispiel. Also es gibt viel Positives aus dem Verein zu berichten und nicht immer nur das Negative aus den Gremien, die sich vielleicht nicht einigen können. Und das ist ein gutes Beispiel. Also Glückwunsch, richtig gut Insa und Glückwunsch 96, dass ihr diesen Weg gemeinsam mit Insa geht. Was gibt's noch zu Paderborn zu sagen? Dennis, wolltest du noch ein abschließendes Wort? Tipps haben wir noch gar nicht gemacht. Ach komm, Dennis, dann sag mir mal, wie geht's aus?
Wir gewinnen 5-0.
Du bleibst dabei. Ich weiß, dass ich so froh bin, dass ich's nicht sein muss.
Das wird furios und vor allen Dingen, du bist ja nach dem Spiel dann wieder angezündet und sagst, wir steigen doch auf, weil wenn wir jetzt die nächsten Spiele alle gewinnen.
Ich sag dir, wenn die 5-0 gewinnen, also ich bin ja sowieso der Meinung, es ist jetzt eine kleine Serie. Guck mal, Paderborn zu Hause, Nürnberg, dann Braunschweig. Das können drei Siege sein. Ja, erschreckenderweise ist Braunschweig, ist Nürnberg und uns punktgleich. Das finde ich, also das geht in meinen Kopf gar nicht ran. Ich habe ein ganz anderes Bild von unserer Saison als von der Nürnberger, aber es geschenkt. Also wenn das sind drei Spiele, das sind 9 Punkte, das sind, und die nehmen sich da oben die Punkte weg. Dennis, du bist Ja. Hast mich jetzt schon, du hast mich jetzt, du hast das Feuerzeug schon quasi an meine Lunte, klingt jetzt komisch, aber also du bist kurz davor, mich anzuzünden und 96 wird den letzten Funken noch überspringen lassen, wenn es so ausgeht, wie du sagst.
So.
Christian, dein Tipp.
Also ich möchte dein Lundchen ein bisschen löschen und zwar, ich glaube auch, dass wir es schaffen, zu Hause zu gewinnen. 3-1.
3-1, jawohl. Max.
Ja, ich bin noch ein bisschen konservativer. Wir gewinnen auf jeden Fall, aber mit 2-1 nur. Und wir werden durch kein herausgespieltes Tor gewinnen, sondern durch einen Freistoß, Kopfball und einen Elfmeter.
Aber bei 2 Toren, wie gehen denn 3 Standards? Achso, Freistoß, Kopfball, das erste Tor?
Ja, Freistoß, Kopfball, erstes Tor und dann das andere Elfmeter. Weil ich glaube, wir werden wieder am Abschluss scheitern, weil ich glaube, es ist, wir den Freistoß, ja, in zu dritt den Freistoß rein und dann köpft den Tomjak rein oder so. Und den Elfmeter okay. Macht dann Halstenberg. Aber ich glaube, dass wir, also das ist halt eine Kopfsache und ich weiß nicht, ob die Jungs das gelöst haben, die Kopfsache vor dem Tor nicht zu treffen. Vielleicht haben die ja alle jetzt 100 Schüsse aufs Tor gemacht nach dem Training, auf ein leeres Tor und einfach mal ein bisschen den Frust rausgelassen. Aber ich tue mich echt schwer, dass wir nicht, auch nicht wie im Hinspiel gegen Paderborn, da sind wir ja ebenfalls am Keeper gescheitert damals. Also ich tue mich ein bisschen schwer, da dass wir da Wasser ablassen, dass den Druck rausgeht. Wird ein 2-1-Sieg, aber sehr, sehr ekelhaft und sehr, sehr bieder.
Also ja, seit der letzten Woche bin ich mir sehr sicher, dass Halstenberg nicht per Kopf das Tor machen wird. Und wenn ich mich hier irren sollte, dann spende ich 50 Euro an die Robert Enke.
Habe ich aber nicht gesagt, Tomjak trifft per Kopf. Halstenberg
genau, Max hat Tomjak gesagt, aber man kann die beiden halt auch schon mal verwechseln. Gut, ich bin da nicht so ganz defensiv wie Max, ich bin aber auch nicht so offensiv wie Dennis. Es tat mir immer schlecht, wenn ich das getan habe. Ich glaube, also die Höhe der Tore fällt mir schwer. Also ich freue mich natürlich, dass im Training sich Breite mal ganz intensiv mit seinen Spielern beschäftigt hat, Flanken reingeschlagen hat, Hunderte hat er reingeschlagen von der rechten Seite und mal hat es funktioniert, mal hat es nicht funktioniert. Halstenberg mit einem wunderschönen Tor aus dem Mannschaftskreis wurde dann gesagt, ja, im Spiel auch mal Halse, ne? Also es war wohl eine ganz gute Stimmung und der Trainer hat gute Flanken geschlagen. Nachteil, der kann nicht spielen. Ja, der ist nicht gemeldet als Spieler. Das heißt, der kann die Flanken jetzt im Spiel nicht bringen. Vielleicht aber Yannick Dehn, der sich eine Zukunft in Hannover vorstellen kann. Werden wir sehen. 2-0. Also 3 Tore glaube ich nicht, aber ich will es nicht so knapp machen wie Max. Also muss ich 2-0 sagen. Ich sage 2-0 und ich sage Ginder von Rochel treffen. Und zwar Ginder mit einem direkten Freistoß, wenn sie ihn schießen lassen. Ja, und Rochelt ist mir eigentlich egal, der kann auch wieder das Tor klauen. Aber er macht sein zweites Tor und wird am Ende der Rückrunde doch noch seine 10 Scorer haben, die Max als utopische Höhe genannt hat, dafür, dass ich den Rochelt wieder stark geredet habe und Breite ihn stark macht. Glückwunsch auch übrigens nach Berlin, dass ihr dem einem erfolglosen Trainer den nächsten folgen lasst, nämlich Stefan Leitl. Ich wünsche Stefan Leitl, André Mijatovic, dass A, Leitl für Mijatovic besser kocht in Berlin als in Hannover und B natürlich, dass der Hertha-Weg, naja, steiniger wird für die jungen Talente, die
Hallo, der Mann kann Mannschaften entwickeln und Spieler fördern. So habe
ich das kann er nicht.
Mitteilung gelesen.
Das habe ich auch gelesen, aber das kann er nicht. Ich habe daraufhin ja auch schon mal in einem privateren Kreise die Frage gestellt, ob man uns 3 Jahre nicht gesehen hat. Also, es gibt da viele Beispiele, die trotz Leitl jetzt viele Spieler haben, nicht wegen Leitl, das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Aber ich will nicht nachtreten, deswegen freuen wir uns über die gute Verhandlung von Markus Mann und freuen uns darüber, dass wir, wenn Hertha den Klassenerhalt schafft, so zwischen 100 und 125.000 irgendwie wird die Summe sein, 50 soll es direkt geben, damit können wir fast Breite bezahlen, also ist ein guter Deal, von daher muss man sagen, sehr gut verhandelt Markus Mann, ich finde es geil, dass wir eine Ablöse kriegen für einen freigestellten Trainer, das muss da aber auch so sein und das hat er gut gemacht, hat selbst der Alte gesagt und der Alte hat noch was gesagt, ein Sieg gegen Paderborn ist alternativlos, also denkt immer daran,
oh.
96, Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir, dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Hallo, ich bin Kim von Salopp, der Podcast, der rockt. Die Bundestagswahl steht an und mit eurer Entscheidung könnt ihr dazu beitragen, dass wir weiterhin in einem Land leben, in dem Vielfalt gefeiert wird. Auch und gerade in der Musik. Ohne demokratische Werte wäre die kreative Freiheit, die wir in Deutschland genießen, in Gefahr. Wir müssen bewusst wählen für eine demokratische Zukunft und gegen Intoleranz und Ausgrenzung. Der Zerfall der Demokratie bedroht nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch die bunte Musikszene, die so viele von uns inspiriert und zusammenbringt. Gib der Demokratie deine Stimme, geh wählen.